Liebe Hörerin, lieber Hörer, die Geschichte von der sogenannten Verklärung Jesu auf dem Berg, diese Geschichte ist für mich eine der seltsamsten Passagen im Neuen Testament. Sie fasziniert mich, aber sie lässt mich auch rätseln.
Da nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, »Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihre Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme. »Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören.« Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, »Steht auf, habt keine Angst.« Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus.
Vielleicht ist es nur ein Nebenaspekt, aber heute beschäftigt mich die Frage, warum eigentlich reden ausgerechnet Mose und Elia mit Jesus? Natürlich, sie repräsentieren das Alte Testament, den Bund Gottes mit den Menschen. Sie stehen für das Gesetz und die Propheten. Aber wenn ich das mal ganz naiv formulieren darf, es hätte bestimmt auch noch zwei, drei andere gegeben, die Jesus erscheinen und mit ihm hätten reden wollen. Ich versuche mir vorzustellen, was Moses Jesus zu sagen hat. Als israelitischer Säugling entgeht er knapp dem Kindermord in Ägypten. Auf dem Nil ausgesetzt wird er aus dem Wasser gefischt und von einer Prinzessin am ägyptischen Hof großgezogen. Kaum ist er ein Mann und sich seiner wahren Herkunft so richtig bewusst, tötet er einen ägyptischen Sklaventreiber und muss fliehen in die Wüste. Was Moses tut, ist eigentlich von Anfang an falsch. Darin immerhin bleibt er auch später noch ziemlich konsequent. Als er von Gott aus dem brennenden Dornbusch heraus berufen wird, er verführt wird, Israel aus der Sklaverei zu führen, hat er jede Menge Einwände, darunter auch seine mangelnde rhetorische Begabung. Vielleicht hatte er sogar einen Sprachfehler. Als er von Gott auf dem Berg Sinai die 10 Gebote auf Tafeln erhält, schmeißt er sie in einem Wutanfall über das abtrünnige, ums goldene Kalb tanzende Volk gleich wieder weg. Obwohl er mit Gott eine ganz besondere Beziehung hat, glaubt er ihm nicht so recht. Ob der das wirklich schaffen würde, dieses unablässig schimpfende Völkchen heil ins versprochene Land zu bringen? Sein Grab konnte bis heute nicht gefunden werden. Sicher ist nur, dass er nicht mehr dabei war, als das Volk Israel endlich im gelobten Land ankam. Warum also Moses? Weil er mit all seinen Fehlern, mit seinem aufbrausenden Temperament, mit seiner ganzen Unsicherheit von einer großen Leidenschaft erfüllt war. Er brannte für die Freiheit. Er hielt die Unterdrückung von Menschen durch Menschen nicht aus. Darum brauchte ihn Gott, vermute ich. Er wollte die Freiheit für Israel und daran konnte ihn letztlich nicht einmal sein Stottern hindern. Er brachte es fertig, die Israeliten zu verführen, wie er selbst von Gott verführt worden war, ihrem Gott zu vertrauen und die Freiheit zu wählen. Sie haben ihm diese Freiheit auf der beschwerlichen Reise immer wieder übel genommen, aber er ließ sich nicht aufhalten. Manchmal beklagte er sich bei Gott über das undankbare Volk und drohte, seine Stelle zu künden. Wenn umgekehrt aber der Gott Israels finstere Gedanken hatte über die entlaufene Sklavenschar, brachte er ihn dazu, ja, da verführte er Gott dazu, dieses Volk trotz allem noch zu lieben. Moses erscheint Jesus auf dem Berg Tabor, weil er mit allen Schwächen und mit aller Leidenschaft ein Ziel hatte, das auch Gottes Ziel war und das Ziel von Jesu Leben und Sterben ist, die Menschen zu befreien von der Versklavung durch Menschen. Davon, so stelle ich mir vor, hat er Jesus erzählt. Warum eigentlich erscheint Elia? Warum nicht Jesaja oder Jeremia oder andere Propheten, die in ihren Prophezeiungen immer wieder auf den kommenden Messias hingewiesen haben? Zur Zeit des Elia ist das Volk Israel nicht nur angekommen im gelobten Land, es hat sich etabliert. Es ist nicht mehr und noch nicht wieder unter Fremdherrschaft. Die Verheißungen Gottes scheinen sich erfüllt zu haben. Aber die Israeliten glaubten damals auf eine Weise, die Menschen quält und unterdrückt. Sogar Menschenopfer werden einem blutrünstigen Gott gebracht, bis der Gott Israels, der sie aus der Sklaverei befreit hat, nicht mehr wiederzuerkennen ist unter all den Göttern. Elia ist ähnlich leidenschaftlich wie Moses. Er kämpft mit Vehemenz gegen die falschen Götter und unmenschlichen Opfer. Dabei erschlägt er in seinem Eifer fast nebenbei auch mal 450 Baalspriester. Danach muss er in die Wüste flüchten. Dort setzt er sich wie Jona unter einen Strauch und verlangt von Gott, in Ruhe sterben zu dürfen. Der macht es ihm aber nicht so leicht, sondern er hält ihn am Leben. Und Elia muss 40 Tage und Nächte wandern zum Berg Horeb. Dort begegnet ihm Gott. Aber nicht im Sturm, nicht im Erdbeben oder Vulkanausbruch, sondern in der Stille nach dem Sturm spricht er Elia an. Vielleicht erzählt Elia Jesus, dass er in diesem Moment plötzlich begriffen hat, dass seine Leidenschaft richtig, aber seine Methode völlig falsch war. Das Böse lässt sich nicht ausrotten mit Gewalt. Gewalt erzeugt immer wieder nur neu Böses. Vielleicht ist das neue Böse weniger schlimm, aber es ist keine Befreiung. Und die falschen Götter sind falsche Götter, aber die Menschen, die ihnen opfern, leiden auch unter ihnen. Und Gott will, dass sie leben. Die falschen Götter kommen mir vor wie innere Zwänge, die sich Menschen selbst auferlegen und die sie hindern, wirklich zu leben. Das geschieht besonders gerne dann, wenn die meisten Verheißungen Gottes sich erfüllt haben, wenn einigermaßen Friede da ist mit den Nachbarn. Dann stellt sich mit einem Mal heraus, dass die Freiheit schwer zu ertragen ist, manchmal sogar noch schwerer als die Sklaverei. Als Sklave konnte man wenigstens noch schimpfen und ausrufen. Man wusste gewissermaßen, woran man war. Jetzt sind die Israeliten selbst verantwortlich für ihr Leben. Darum fallen viele Menschen irgendwann wieder zurück in alte, verinnerlichte Zwangssysteme und in die Furcht vor einem blutrünstigen Gott, der ihnen das Leben nicht wirklich gönnt. Auf dem Berg Tabor reden Moses und Elia mit Jesus. Es ist der Berg der Verklärung, der Klarheit, der Nähe Gottes. Wie Moses nicht auf dem Sinai bleiben konnte und Elia nicht auf dem Horeb, sondern beide wieder hinunter ins Tal geschickt wurden, so wird Jesus wieder ins Tal hinuntergehen müssen. Es ist fast vorhersehbar, wohin sein Weg führen muss von hier aus. Am Ende steht kein Berg, über dem Gottes Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Am Ende steht der Hügel Golgatha, auf dem der geliebte Sohn schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und kein Mensch, schon gar nicht ein Jünger, käme auf die Idee, auf diesem Hügel Golgatha Hütten zu bauen. Auf diesem Hügel konzentriert sich alle Angst, die Menschen nur haben können. Bleibt am Ende für die Menschen, die Gottes Freiheit annehmen wollen, nur das Scheitern? Verbrennt die Leidenschaft für einen menschlichen Gott unweigerlich jeden, der sich anzünden lässt? Die Jünger, die auf dem Berg der Verklärung mit dabei sind, fallen vor Angst zu Boden. Jesus tritt zu ihnen, fasst sie an und sagt: «Steht auf, habt keine Angst.» Derselbe Jesus begegnet denselben Jüngern nach Ostern wieder mit denselben Worten: «Habt keine Angst.» Das ist es, was er uns sagt. Er sagt es uns, wenn wir in den tiefsten Tälern unseres Lebens angelangt sind. Er sagt es uns, wenn wir ganz oben sind und der Blick auf die manchmal berauschende, manchmal auch erschreckende Schönheit des Lebens uns den Atem raubt und zu Boden zieht. Er ist gekommen, damit wir frei werden. Frei von der Versklavung und Unterdrückung durch andere Menschen und frei von den falschen Götzen und Dämonen, ob wir sie anbeten oder ob wir sie verinnerlicht haben und sie uns das Leben abschneiden. Er geht mit uns. Er ist nicht nur mit den jetzt leuchtenden Moses und Elia, er ist mit uns wie mit den zitternden Jüngern. Er ist mit ihnen unterwegs. Nicht nur in der Dunkelheit von Golgatha, sondern auch in dem hellen Licht von Ostern. Lebt als befreite Menschen. Lebt, um andere zu befreien. Sagt den anderen, dass sie befreit werden sollen. Sagt es stotternd und stammelnd, aber sagt es. Er befreit euch dazu. Noch wenn wir alles falsch anpacken, wenn uns unsere Leidenschaft und unsere Irrtümer in die Wüste führen, er lässt uns da nicht sitzen. Er spricht zu uns. Nur ganz selten und nur ganz wenige hören eine Stimme aus einer Wolke sprechen. Aber den meisten von uns wird der verzweifelte Schrei: «Mein Gott, warum hast du mich verlassen?» nicht ganz fremd sein. Und wenn uns Gott immer ferne wäre, in diesem Moment ist er uns ganz nahe. Lassen Sie sich von ihm zur Freiheit und zur Klarheit verführen.